Zweite, auch in der Thematik, die zusammenhängt, ich muss noch ein bisschen parallel aufbauen. Wer kann sich noch daran erinnern, was die erste Predigt war? Ich versuche es ein bisschen als Dialog zu machen. War im November letzten Jahres. Keiner. Deswegen wiederhole ich es nochmal, glaube ich. Gut. Ich habe heute leider kein Funkmikrofon. Das heißt, unter Umständen muss ich ein bisschen lauter sprechen, weil ich nicht an einer Stelle stehen bleiben kann. Das liegt nicht in meinem Blut. Wenn es irgendwie zu leise ist oder zu laut, sagt mir kurz Bescheid. Genau. So. Ich möchte ein Experiment mit euch machen. Ich möchte, dass ihr mal eure Augen schließt und euch in eine Situation hineinbegebt. Ihr sitzt in einem Auto, fahrt, ihr seid ziemlich traurig und trotzdem glücklich. Ihr fahrt zu einer Beerdigung eines sehr guten Freundes. Was geht euch da alles durch den Kopf? Ihr seid traurig, weil dieser Mensch von euch gegangen ist. Ihr freut euch, weil ihr vielleicht gute Freunde, Bekannte seht dort auf der Beerdigung. Ihr kommt dort an, ihr seht den Leuten ins Gesicht, sie wissen nicht genau, wie sie reagieren sollen. Ihr geht rein, es ist gut geschmückt, ihr geht nach vorne, guckt in den Sarg und erschreckt euch. In dem Sarg seht ihr euch, euch selber. Dann setzt ihr euch ganz ruhig auf die Bank und hört diese Beerdigung zu. Wer kommt nach vorne? Wer sagt etwas? Was wird über euch gesagt? Was möchtet ihr, was über euch gesagt wird? Ich möchte, dass ihr euch 2-3 Minuten mal Gedanken darüber macht, euch wirklich versucht, in diese Situation hineinzugeben. Es ist einer von der Familie vorne, was wird er sagen? Es ist einer von den Freunden da, was wird er sagen? Einer aus der Berufswelt und einer aus irgendeiner Organisation, aus der Gemeinde, aus der Kirche, aus irgendeinem Verein. Versucht euch wirklich mal in diese Situation hineinzudenken und macht euch mal 2 Minuten Gedanken darüber. Keine Ahnung, was du gedacht hast. Keine Ahnung, was dich bewegt hat. Ob du Freude verspürt hast, was die Leute über dich sagen. Ob du vielleicht enttäuscht bist über das, was du gehört hast. Ich weiß es nicht. Ich möchte aber heute genau über dieses Thema sprechen. Lehre uns zu bedenken, wie wenige Lebenstage uns bleiben. Oder so wie es Luther gesagt hat, dass wir sterben. Das ist kräftiger, das ist richtig. Damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Am Anfang schon das Ende im Sicht haben. Darum soll es heute gehen. Es soll darum gehen, dass wir uns heute im Jetzt Gedanken machen, wie wir diese Erde verlassen. Wir möchten, dass wir uns Gedanken machen über das, was passiert, weil wir werden irgendwann die Erde verlassen. Das ist so sicher, wie man so schön sagt, wie das Amen in der Kirche. Ich möchte euch einige Worte mitgeben, die angeblich Steve Jobs gesagt haben soll. Nicht die letzten Worte, aber ich denke, eine der letzten, die sind sehr, sehr umstritten, ob er es wirklich gesagt hat oder nicht. Es ist erstmal unabhängig, ich fand sie trotzdem so zutreffend, dass ich euch ein Stück weit mitgeben möchte. In den Augen der Menschen gilt mein gesamtes Leben als eine Verkörperung des Erfolges. Jedoch abgesehen von meiner Arbeit habe ich wenig Freude in meinem Leben. Ich überspringe einige Sätze. Jetzt weiß ich, dass wir uns komplett anderen Fragen im Leben stellen müssen, die mit Reichtum nichts gemeinsam haben. Es muss dort noch etwas sein, das uns so viel Wichtigeres im Leben erweist. Womöglich ist es eine zwischenmenschliche Beziehung, womöglich Kunst, womöglich auch Träume in unserer Kindheit. Ich überspringe wieder ein paar Worte oder Sätze. Ihr könnt euch vielleicht einen Chauffeur leisten, der für euch das Auto lenken wird. Oder ihr könnt euch Mitarbeiter leisten, die für euch das Geld verdienen würden. Niemand aber wird für euch all eure Krankheiten mittragen können. Das müsst ihr ganz alleine. Materielle Werte und Sachen, die wir mal verloren haben, können wiedergefunden werden. Es gibt aber eine Sache, dass, wenn sie verloren geht, kann sie nicht wiedergefunden werden. Und das ist das Leben. Ist es nicht wichtig, in welcher Lebensetappe wir uns gerade befinden? Jeder von uns wird früher oder später zu diesem Moment kommen, wo der Vorhang für ihn fallen wird. Dein Reichtum, das ist die Liebe zu deiner Familie, das ist die Liebe zu deiner Frau und deinem Mann, das ist die Liebe zu deinem Nächsten. Passt auf euch auf und sorgt euch um die anderen. Angeblich hat es Steve Jobs gesagt, ist wie gesagt sehr umstritten, da er Buddhist war und hier etliche Zitate auch auf Gott verweisen. Aber lasst es einfach mal so sitzen oder so setzen. Ich möchte einen Predigttext aus der Bibel herausnehmen, was es auch so ein bisschen verkörpert, der uns auch ein bisschen begleiten soll. Den möchte ich jetzt vorlesen. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinste Leinen und lebte Tag für Tag, herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in die weiten Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Es geht weiter, wir gehen auch gleich nochmal weiter auf den Text drauf ein, aber ich möchte hier auf ein paar Punkte eingehen. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. War es die Sünde, dass der Reiche reich war? Oder er hat Lazarus gekannt, eindeutig, sonst hätte er ihn im Totenreich nicht erkennen können. Und trotzdem wäre der Arme froh gewesen, hätte er das, was vom Tisch runtergefallen wäre, der Reich hat im Überfluss gelebt, bekommen hätte. Er hat es aber nicht. Und ich glaube, es ist nicht verkehrt, reich zu sein. Es ist die Frage, was machst du damit? Was machst du damit? Bekümmert es dich, Gerechtigkeit, dass es jemanden arm gibt, der notbedürftig ist? Du hast es doch eh im Überfluss. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühle. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebenszeiten deinen Anteil an Guten bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Ich glaube, dass diese Sätze jetzt nicht bedeuten, du darfst nicht reich sein. Ich hatte es vorhin schon betont. Oder arm. Sondern es kommt darauf an, was machst du damit? Was aber total wichtig ist in diesem Absatz, es ist endgültig. Es lässt sich nicht mehr ändern. Es ist ein Fakt. Das, was du hier tust, hat Ewigkeitswert. Das, was du hier tust, hat einen Bezug auf das, wo du in Ewigkeit leben willst. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zu meiner Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham begegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Wir haben hier alles, was Gott uns mitgegeben hat. Hören wir da drauf, was Gott uns mitgibt, oder warten wir auf ein Wunder, dass Gott uns das persönlich nochmal sagt, dass einer von den Toten aufersteht und uns erzählt, begreif's doch endlich. Raff, das, was du tust, hat Ewigkeitsbezug. Lehre uns bedenken, dass wir sterben, auf dass wir klug sind. Harte Worte, aber sind absolute Gegenwart. Gott lehrt uns das. Grab des Tutschu-Mamun. Ihr habt hier keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ein Kinderpharao. Der ist bekannt dafür, er hat eine unglaublich große Schatzkammer gehabt. Er hat ungefähr 1300 vor Christus gelebt. Die ganzen Schätze liegen immer noch da. Zumindest sind sie geräubert worden und jetzt in irgendwelchen Museen. Er konnte nichts mitnehmen. Nochmal, reich sein ist keine Sünde. Es kommt aber ganz stark darauf an, was du damit machst, mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und es bezieht sich nicht nur auf das Kommerzielle, sondern es bezieht sich auch auf die Gaben, die Gott dir mitgegeben hat. Auf deine Fähigkeiten, auf das, was du bist. Gott hat dich reich beschenkt. Das ist vom Prinzip her auch das, wir kommen später nochmal ein bisschen da drauf, was ich in der ersten Predigt hatte, Proaktivität. Gott hat dir eine Identität gegeben. Gott hat dich reich beschenkt. Was machst du damit? Nutzt du es für deine Zwecke oder benutzt du es für die anderen? Benutzt du es für den Reichtum, um Gottes Herrlichkeit größer werden zu lassen? Was ist in dem Zentrum deines Lebens? Versuch mal kreativ zu werden. Ist das Zentrum deines Lebens ich selber? Alles, was passiert, bin ich. Ist es das Zentrum deines Lebens dein Partner? Vielleicht deine Familie? Vielleicht das Geld oder die Firma, Freunde oder Beziehungen. Es könnte manchmal sogar sein, dass der Sinn deines Lebens Feinde ist, dass du es liebst zu zerstören, unbewusst. Vielleicht ist auch der Sinn deines Lebens die Kirche oder die Gemeinde. Und zwar im negativen Gemeinde. Ich gehe später nochmal drauf ein. Keine Ahnung, mir fällt jetzt nur mal kurz. Bitte, Sport könnte es auch sein. Das Vergnügen, Besitz. Vergnügen. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte, was das Zentrum deines Lebens ist. Das ist die Frage, was ist es? Habe ich mich damit mal beschäftigt, was wirklich meine Motivation sind? Was treibt mich an? Häufig ist es auch ein Mix, situativ bedingt. Mal springe ich in die eine Richtung, mal in die andere. Was soll ich tun? So viele Anforderungen an mich. Und da stellt sich nämlich genau die Frage, wie entscheide ich denn eigentlich, was das Richtige in der richtigen Situation ist? Was brauchen wir für eine Entscheidung? Wir brauchen eine Orientierung. Das heißt, wir müssen wissen, was ist denn eigentlich unser Ziel? Was ist unser Zentrum? Wo will ich denn eigentlich hin? Ich muss wissen, wohin möchte ich, damit ich eine Entscheidung treffen kann. Ich brauche Kraft. Manchmal ist eine Entscheidung schwierig, weil sie auch vielleicht einem Interesse von einem anderen widerspricht. Oder weil ich etwas erkämpfen muss, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Ich brauche eine gewisse Kraft, um eine Entscheidung zu treffen. Ich brauche Weisheit. Ist es das Richtige, diese Entscheidung getroffen zu haben oder in diese Richtung zu gehen? Ich brauche eine gewisse Vogelperspektive. Ich muss aus dem Problem herausgehen und mal schauen. Das ist genau das, was ich heute mit euch am Anfang gemacht habe, ein Perspektivenwechsel. Mal bewusst sich in Situationen, in extreme Situationen hineinzudenken, damit man über das Jetzt nachdenkt. Und ich brauche eine Sicherheit. Ich muss nicht nur wissen, wohin gehe ich, sondern ich muss auch wissen, auf was für einer Basis stehe ich denn, auf was für ein Selbstwertgefühl, wer bin ich eigentlich? Wir möchten jetzt mal 4 Punkte aus denen hier rausgreifen und genau auf Basis dieser 4 mal untersuchen, ob es Sinn macht, sich auf diese Zentren zu verlassen. Ich-Zentriertheit. Die Sicherheit. Sicherheit verschiebt und verändert sich ständig. Je nachdem, was ich gerade fühle, wo ich gerade stehe, ich bin wie eine Fahne im Wind. Ich kann mich nur auf mich selber verlassen. Die Orientierung, wenn es sich gut anfühlt, mache ich das. Was ich brauche, was steckt für mich drin? Immer die Frage, was steckt jetzt genau für mich drin und nicht, was steckt zum Beispiel für den anderen, für die Allgemeinheit drin. Die Weisheit, ich sehe die Welt in den Augen, wie sie mich selber beeinflussen. Das ist sehr ich-zentriert. Und, was das Gravierendste ist, ich bin nur auf meine eigenen Ressourcen beschränkt. Wenn es mir schlecht geht, geht es mir schlecht. Da kann mich keiner rausholen. Das ist so. Wenn es mir gut geht, geht es mir gut. Dann ist es aber gut. Aber es ist, wer fängt mich auf? Was hält mich? Nur die eigene Kraft definiert meinen Aktionskreis. Arbeit. Ich definiere mich, was die Sicherheit angeht, über den Job, beziehungsweise was bin ich auf der Arbeit. Es ist total cool, wenn man Karriere macht. Es ist interessant, es ist spannend, wenn man Anerkennung hat. Was passiert plötzlich, wenn man sich mit dem Chef nicht mehr versteht, wenn er einem die Leben zur Hölle heiß macht? Was passiert, wenn das Unternehmen einen plötzlich fallen lässt? Wo ist die Sicherheit? Die ist plötzlich dahin. Mein Selbstwertgefühl ist kaputt. Auf was kann ich mich stützen? Die Orientierung. Entscheidungen fallen immer nach den Bedürfnissen der Arbeit aus. Was der Chef sagt, ist total wichtig. Weil in dem Moment, wo ich nicht, oder das Unternehmen, in dem Moment, wo ich nicht dem Unternehmen nachgebe, dem Chef nachgebe, wird mir sofort die Sicherheit unter den Füßen weggezogen. Das ist zumindest das, was ich denke. Arbeit ist ihr Leben. Ihre Rolle ist die Arbeit. Das heißt, sie definieren sich wirklich über die Arbeit. Wenn ihnen etwas weggenommen wird auf der Arbeit oder wenn dir aber etwas weggenommen wird auf der Arbeit, deine Position, deine Macht, du verlierst komplett den Boden. Karriere, die Kraft, Karriereperspektive beziehungsweise wie sehen mich meine Kollegen? Ganz klar, dort wo ich hin will, das gibt mir Motivation, das gibt mir Kraft. Was passiert, wenn ich es nicht erreiche? Ein zweites Beispiel, der Partner. Sicherheit, Gefühle und Sicherheit hängen vom Partner ab. Wenn es dem Partner gut geht, geht es mir gut. Wenn es dem Partner schlecht geht, geht es mir schlecht. Nicht einer Meinung führt zu Konflikten oder Rückzug. Wenn ich jetzt nicht einer Meinung bin, woran halte ich mich fest? Orientierung, Richtung hängt von den Wünschen und Bedürfnissen des Partners ab. Das heißt, alles, was er sagt oder was er tut, versuche ich zu erfüllen, weil das ist ja meine Orientierung. Wenn ich da irgendwie einen Konflikt habe, führt es zu Rückzug und das will ich ja nicht. Weisheit, Lebensperspektive kreist um die Partnerschaft. Das ist sehr eingegrenzter Kreis. Ein bisschen erweitert schon, wie zu dem Ich-Zentrierten, logisch, ich habe zumindest nur eine Person mehr, trotzdem noch sehr, sehr eingeschränkt. Und Handlungskraft hängt vom Partner und Ihnen ab. Ihr seid zu zweit, aber vielleicht nicht mehr. Und das Letzte, was ich darauf eingehen möchte, die Kirchen oder Gemeinde, und zwar aus der negativen Sicht heraus. Wenn ich die Gemeinde oder Kirche als Institution sehe, Vielleicht habe ich auf der Arbeit keinen Erfolg gehabt. Probiere ich es in der Gemeinde, um Anerkennung und Macht zu bekommen. Um Ansehen bei den Leuten zu bekommen. Ist ja auch absolut legitim. Oder nicht? Sicherheit beruht auf der Gemeindeaktivitäten und ihrer Anerkennung in den Diensten. Was passiert denn plötzlich, wenn die Gemeinde keine Aktivitäten mehr macht oder langweilig ist? Wie identifiziere ich mich plötzlich? Habe ich da noch die Sicherheit oder meine ich, boah, meine Verantwortung? Mist. Funktioniert ja nicht. Die Sicherheit wird mir weggenommen. Orientierung, der Leitgedanke, was andere über ihre Handlung beurteilen. Das heißt, ich verhalte mich genau in der Gemeinde so, wie die anderen es von mir erwarten. Das ist meine Orientierung, unabhängig davon, ob es richtig oder falsch ist. In unserer alten Gemeinde gab es auch dieses Maskendenken. Man wusste ganz genau, wie man sich verhalten muss. Das war aber gestellt, das war nicht echt. Ganz alten Gemeinde. Weisheit. Die Welt teilt sich gläubig, nichtgläubig, andersartig. Nicht wir sind in der Welt, um Menschen zu retten, sondern nichtgläubig, gläubig. Wir teilen das ganz krass. Der denkt nicht das Gleiche wie ich. Sekte. Und die Kraft, die wahrgenommene Kraft entspringt der Stellung und Rolle innerhalb der Gemeinde oder innerhalb des Dienstes. Bei diesen ganzen verschiedenen Zentren, die ich haben kann, eins ist mir aufgefallen, wo ich das durchgearbeitet habe oder beziehungsweise aus dem Buch auch herausgegriffen habe, kann ich übrigens jetzt empfehlen, die 7 Wege der Effektivität von Stephen R. Covey, sehr, sehr interessant zu lesen. Er hat es auch durchgearbeitet und er sagt, oder auch was ich euch heute mitgeben möchte, ist das Zentrum auf das, was wir uns fokussieren, hat total Schwächen. Ich habe nur ein paar exemplarisch rausgenommen. Es kann zerspringen. Es hat hier einen Bezug zu dieser Erde. Ich möchte es noch an einem anderen Beispiel klar machen. Ich nehme jetzt meine Geschichte hinein. Es könnte so sein, es war, glaube ich, noch nicht der Fall. Es ist 4 Uhr nachmittags, ich sitze an meinem Schreibtisch noch auf der Arbeit und möchte mit Claudia heute Abend ausgehen. Die Kinder sind versorgt, wir haben Theaterkarten, Essen ist, der Tisch ist schon bestellt. Es ist 4 Uhr nachmittags, wie gesagt, und der Chef ruft mich an und sagt, du Christian, wir haben ein riesengroßes Problem. Ein Kunde, der will unbedingt bis 10 Uhr die ersten Problemlösungsvorschläge haben. Wir müssen jetzt voll reinklotzen. Was machst du? Was ist dein Zentrum? Bist du partner- oder familienorientiert? Ich gehe trotzdem mit Claudia weg. Ist mir egal, was mein Chef sagt. Vielleicht bleibe ich auch da, weil ich Bedenken habe, dass dann meine, nicht Karriere, aber vielleicht auch mein Job gefährdet ist. Und hoffe, dass Claudia Verständnis dafür hat. Und mach mir Gewissensbisse, weil eigentlich will ich ja bei ihr sein. Geldorientiert. Logisch, oder? Und ich verstehe gar nicht, dass Claudia das auch nicht verstehen kann. Es ist ja schließlich auch ihr Geld, was ich da verdiene. Arbeitsorientiert. Punkte beim Chef sammeln. Ganz klar. Claudia sollte total stolz auf mich sein. Ich verstehe überhaupt nicht, dass sie vielleicht anders fühlt. Besitzorientiert. Was kann ich alles für diese Überstunden denn jetzt mir leisten? Kaufen. Vergnügungsorientiert. Du hast es dir verdient. Ich gehe einfach ins Theater. Vielleicht meint aber Claudia, hey, sorry, das können wir uns gerade gar nicht leisten. Das war eh schon komisch. Und jetzt kriegst du noch die Chance, Überstunden zu machen. Dann mach sie, damit wir wieder was aufs Konto rauskriegen. Aber nein, ich will ins Theater. Ist es mein Vergnügen? Freundschaftsorientiert, dann entscheide ich genau so, wo die Freunde sind. Sind sie auf der Arbeit? Vielleicht kommen die Freunde mit ins Konzert. Selbstorientiert, was ist das Beste für mich? Vollkommen egal, was andere von mir denken. Es kann die Arbeit, aber auch das Vergnügen sein. Und so sehen wir, es gibt unglaublich viele Arten der Entscheidungen. Und wir sind total verwundert, dass der andere das überhaupt nicht versteht, warum wir so entschieden haben. Weil er auch eine ganz andere Sicht hat. Nur die Frage stellt sich, was ist mein Zentrum? Auf was stütze ich mich? Was hat Ewigkeitswert? Weil genau, wenn ich mich mit dieser Frage auseinandersetze, ist es vom Prinzip her, ich sag mal, egal, welches ich hier in meinem Zentrum habe. Vielleicht muss doch was ganz anderes ins Zentrum, sondern ich kann vielleicht dann tauschen, switchen. Weil ich genau auf dieser Entscheidungsbasis Orientierung, Kraft, Weisheit und Sicherheit habe. Und somit ganz anders umgehen kann mit meinen Mitmenschen. Und diese Entscheidung dann auch so vertreten kann. Oder auch mal eine Kraft haben muss, das auszusetzen. Auszusitzen. Möchten noch einen Bibeltext uns betrachten? Ich muss Gas geben. Aus Epheser 3. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hat. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genau so hat Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das alles für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Paulus schreibt diese Worte, wo er im Gefängnis war. Was für eine Perspektive hat er? Gott, Schöpfer des Universums, alle Zeit gefasst. Jetzt sollen die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze tiefe Weite von Gottes Weisheit erkennen. Er sieht Gott. Er sieht, was ist der Sinn seiner Arbeit. Er sieht ewigkeitsbezogen. Er weiß, wo es hingeht. Gott hat es ihm offenbart. Und das motiviert ihn. Er motiviert ihn sogar so, dass er das absolut akzeptiert. Ihm ist es egal, auch wenn er im Gefängnis sitzt. Er sagt, lasst euch deswegen nicht entmutigen. Es gibt ja auch die Geschichte, dass er sogar sinkt im Gefängnis. Wohin gehe ich? Wo ist mein Fokus? Wie mache ich mir Gedanken, wohin ich gehe? Und was priorisiere ich? Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. In welcher Situation steckt hier Paulus? Und zu welcher Konsequenz kommt er? Welche Prioritäten setzt er? Er hat den Ewigkeitssicht. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Weisheit haben wir schon, Kraft haben wir hier auch in diesen Versen, den Ewigkeitsbezug auch. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und ihrer Tiefe. Hier auch wieder. Es ist riesengroß, was Gott da mit uns vorhat. Es ist unglaublich, was Gott mit uns wirken möchte. Es ist eine unglaubliche Weisheit und eine unglaubliche Kraft dahinter. Und was ist es? Er will Familie im Himmel, auf der Erde ihr Dasein verdanken. Er möchte, dass wir zusammenwachsen. Er möchte, dass wir zu ihm hinwachsen. Das wird euch dazu... Ach so, das hatten wir schon, Entschuldigung. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Auch wieder hier die Kraft. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Hier haben wir genau das, worauf wir unsere Entscheidungen gründen können, wo wir unser Zentrum hinaus auslegen sollen. Nicht etwa viele Punkte, die hier vielleicht genannt sind, sondern auf Jesus. Das ist unser Zentrum. Wir können ihn fragen. Das ist die Basis. Weil wir freien Zutritt zu Gott haben, wir dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Er ist das Zentrum. Er gibt uns die Orientierung, wo es hingeht. Er weiß, wo es hingeht. Er macht uns diesen Blick weit. In die Ewigkeit, Liebe zueinander. Er gibt uns die Kraft. Mann, wie schwer sind manchmal die Entscheidungen. Wenn ich genau das mir immer angucke, habe ich vielen schon mal gesagt, du kannst eigentlich nur ins Klo greifen. Egal welche Entscheidung du triffst, irgendeiner ist sauer auf dich. Egal wie. Was ist denn jetzt das Richtige? Er gibt dir die Orientierung, er gibt die Kraft, auch dann dem anderen das mal zu erklären, sorry, es geht nicht so. Es ist unglaublich schwer, was ich euch sage. Und es ist auch, glaube ich, ich predige es mir selber. Also ich bin, keine Ahnung, noch nicht mal bei 0,2% oder so. Vielleicht sind es auch 0,1, ich weiß es nicht. Also nicht, dass ich jetzt ihr denkt, ich wüsste, wann was ich rede. Oder ich habe es jetzt im Leben erfahren. Aber das ist das, worauf ich mich stützen möchte und was ich vom Prinzip her euch auch weitergeben möchte. Er hat auch die Weisheit. Wer denn nicht? Gott gibt uns so unglaubliche, das möchte ich dann auch in der nächsten Predigt, wo es um das Prioritätensetzen geht, er hat so unglaubliche Kapazitäten uns gegeben, um diese Vogelperspektive rauszukommen, aus diesem Problem, durch Gemeindemitglieder, durch Brüder, durch Geschwister, die uns korrigieren, die uns mal hinausnehmen aus unserem Problem und eine andere Sicht plötzlich hineinbringen und somit wir andere Prioritäten setzen können. Er hat so viel gegeben uns im Gebet, auch in der Bibel, wo wir diese Größe, Tiefe, Weite sehen. Und auch die Sicherheit. Und die Sicherheit ist das, was wir vom Prinzip her auch letztes Mal im November gesagt haben, das ist diese Proaktivität. Du kannst, du darfst aktiv nach vorne gehen. Du musst dich nicht bestimmen lassen von jemand anderen, sondern du darfst mit Gott vorwärts gehen. Du darfst dein Leben selber gestalten, mit Gottes Willen. Du musst dich nicht, ich sag's jetzt mal böse, manipulieren lassen, was die anderen von dir erwarten. Nein, du kannst auf Gott gucken, du kannst mit ihm, wir hatten das Beispiel mit Petrus, wie auf dem See Gethsemane ist, einfach aus dem Boot hinausgegangen ist. Du musst diesen Schritt wagen. Es gibt dir die Sicherheit, auch wenn du untergehst, du hast die wunderbare Erfahrung, dass Gott dich wieder rauszieht. Und du hast die wunderbare Erfahrung gemacht, dass du 3 Schritte auf dem Wasser gelaufen bist. Aber du musst gehen. Das ist die Proaktivität. Das ist die Sicherheit. Das ist deine Identität. Um das nochmal ein paar Verse zu wiederholen, die wir da hatten im November. In Galater 2, Vers 19. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetzes gegenüber gestorben und von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nichts mehr bin ich, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Das ist deine Identität. Jesus lebt in dir. Er ist eins mit dir. Johannes 17, Vers 20. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, so in uns, der spricht ja zu dem Vater, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus nimmt uns komplett rein mit in diese Beziehung, in diese Vaterbeziehung. Das ist deine Identität. Das ist das, die Sicherheit, die du haben darfst. Das ist das, wo du aus dem Boot hinaussteigen darfst und auf dem Wasser laufen darfst. Und welche Kraft, Orientierung und Weisheit entspringt aus dieser Sicherheit, die Gott dir gibt? Nicht aus dir heraus selber, sondern aus Gottes Kraft. Das Zentrum, Torbi,
Was ein Buch nennt, ist Prinzipien. Nennt es Prinzipien, die uns leiten, die uns führen, die uns einen Sinn geben, beziehungsweise die uns eine Orientierung geben. Wohin gebe ich? Ich muss mich mit diesen Prinzipien auseinandersetzen. Und wenn ich mich damit auseinandersetze, genau mit dieser Sicherheit, Orientierung, Kraft und Weisheit, auch mit dem Buch, der erschlägt es mich fast, soll es wieder alles aus mir herauskommen? Nein, Gott gibt uns diese Kraft. Gott gibt uns diese Weisheit. Gott gibt uns diese Sicherheit. Gott gibt uns diese Orientierung. Und deswegen diese Prinzipien, der Blick auf die Ewigkeit. Was hat Ewigkeitswert? Ewigkeitswert. Hat nun keiner lesen, aber ich habe hauptsächlich was auf Flipchart geschrieben. Was hat Ewigkeitsbezug? Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Gott hat uns damit eine Konstanz gegeben. Mit diesem Ewigkeitsblick und noch viel, viel mehr. Deswegen sagt er, lehret, dass ihr sterbet. Weil er will, dass wir in diese Ewigkeit gucken. Er will, dass wir diesen Bezug haben, damit wir jetzt klug werden, damit wir jetzt unsere Entscheidungen genau danach ausrichten. Dass wir genau wissen, wann brauche ich eine Weisheit oder wo ist die Weisheit gefragt, mal auch mich umzuentscheiden. Wo ist die Kraft, mal auch was zu erkämpfen. Worauf stehe ich? Wo will ich hin? Gott möchte, dass wir uns mit diesem Gedanken auseinandersetzen. Wir brauchen Gottes Sicht auf die Dinge. Es geht sogar so weit, dass wir negative Umstände positiv nutzen bzw. interpretieren können. Danket in allem. War auch Teil im November. Bedenke, dass alle Dinge zu eurem Guten wirken. Es ist ganz, ganz häufig in der Psychologie, in der Logotherapie, Viktor Frankl hat es, erfunden ist jetzt zu viel gesagt, entdeckt, wenn du einem Menschen einen Sinn gibst, worauf er hinausgeht, erduldet er alles, weil das, wie du diese Situation interpretierst, dein eigener Verantwortungsbereich ist, deine eigene Kraft, ist jetzt übertrieben, wieder, deine eigene Kraft, zerplatzt du, Gottes Kraft ist es. Er hat das KZ überlebt, konnte seinen Leuten, seinen Peinigern vergeben. Er hat eine Geschichte erzählt, da kam ein, Zeit ist ja schon rum. Doch, die Geschichte müsst ihr jetzt noch. Genau. Er kam ein Mann auf ihn zu, der war total fertig. Er hat gesagt, meine Frau ist gestorben. Und er wird damit einfach nicht fertig. Das war auf einer Konferenz. Und dann hat Viktor Frankl mit ihm geredet, ein bisschen die Hintergründe erfragt, na, auf einmal kam mir der zückende Gedanke. Was fühlst du gerade? Das habe ich dir doch erzählt. Ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Ja? Und dann sagt er, willst du, dass das deine Frau erfahren hätte, wenn du gestorben wärst? Lass mal diesen Gedanken setzen. Er hat plötzlich dieser Trauer des Mannes einen Sinn gegeben, dass seine Frau, die er so geliebt hat, dieses nicht erleiden muss. Dieselbe Situation, eine andere Perspektive, eine andere Orientierung. Und diese andere Orientierung, die ist hier sehr menschlich, sehr humanistisch aufgezeigt. Die haben wir in Gott. Gott macht nichts Verkehrtes. Gott macht nichts Falsches. Ewigkeitsbezug. Aufgrund der Zeit, das von Corvey, das Dreieck lasse ich jetzt weg. Das machen wir dann das nächste Mal. Eine Privatpflegerin, die Menschen im Sterben betreut hat, hat ein Buch geschrieben. Sie hat 5 Dinge herausgearbeitet, die Menschen, die kurz vor ihrem Sterben waren, anders machen hätten in ihrem Leben. Und ich möchte euch diese 5 Dinge mal vorstellen. Die sind hart. Lasst sie trotzdem nochmal als Abschluss zu dem, was wir am Anfang genommen haben, mit hineinnehmen. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Was hat Gott mit mir vor? Wo hat Gott mein Leben? Oder sagst du später, Mist, ich bin immer von anderen bestimmt worden. Ich bin nicht proaktiv gewesen. Ich habe mein Leben nicht selber in die Hand genommen.
mit Gottes Hilfe und ihn gefragt, was hast du eigentlich mit mir vor? Was für einen Lebensweg gehst du mit mir? Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ganz interessant. An zweiter Stelle. Warum? Denkt an diesen Pharao. Er konnte nichts mitnehmen. Was kannst du mitnehmen? Welcher von deinen Kollegen, wo du so viel Geld angehäuft hast, wird an deinem Grab stehen und bitterlich weinen dafür, dass du gehst? Ich glaube, keiner. Vielleicht kommt dein Chef, weil es sich so gehört, und macht nur eine Dankesrede. Wenn überhaupt. Du wirst hier nichts mitnehmen. Es ist nicht verkehrt, gut zu arbeiten, sonst würden wir jetzt nicht nach Shanghai gehen. Das ist die Frage, was machst du damit? Was machst du mit dem, was du bekommen hast? Setzt du es ein für Jesus? Setzt du deine Gaben, Fähigkeiten, Geld, Ressourcen ein für Jesus? Oder machst du es für dich selber? Denkt an die Geschichte, die wir zu Anfang gehört haben. Was nimmst du mit? Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Ich sage das alles mir auch. Es braucht Kraft, Gefühle auszudrücken. Es braucht eine gewisse Vertrauen, Glauben, dass der andere das auch mal so wahrnimmt oder auch mal falsch versteht und man darüber weiterreden kann. Aber wieder, wenn ich mich auf Gott verlasse und er mir sagt, was ich zu welchen Zeiten wie sagen kann, kann ich auch über diese Gefühle sprechen. Sie verletzen vielleicht den anderen, aber es ist gut, dass sie ausgesprochen wird. Ich sage es mir selber. Punkt. Ausrufezeichen. Ich wünsche mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Auch ein ganz häufiger Punkt. Beziehungen. Was geben wir auf um der Karriere willen? Was geben wir auf des Geldes wegen, des Vergnügens willen? Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Das ist genau der Punkt, den wir hier bei Viktor Frankl hatten. Dieselbe Situation. Ich kann aus einer Sicht, Mensch, das könnte besser gehen, undankbar sein. Oder, hey, es gibt noch was viel Schlimmeres, dankbar sein. Exakt dieselbe Situation. Nur wie denke ich darüber? Auch wieder hier biblisches Prinzip. Seid dankbar in allen Dingen. Dankbarkeit führt zwangshaftweise zur Glücklichkeit. Nicht umgekehrt. Wenn ich vergnügt bin, bin ich dankbar. Nein, aus der Dankbarkeit kommt das Glück. Abschließend, entwickle ein Leitbild, welches Ewigkeitswert hat. Leitbild hört sich jetzt so riesengroß an. Nimm die einzelnen Abschnitte aus deinem Leben, deine einzelnen Rollen, die du hast. Was möchtest du mit dem, was Gott dir gegeben hat, mit deiner Familie, mit deinem Beruf, mit deinen Ressourcen, egal wie klein sie sind, was möchtest du damit machen? Was ist dein Sinn? Was hat Gott mit dir vor? Was ist deine Orientierung in deinem Leben? Auch wenn du vielleicht die Umstände nicht ändern kannst, wie hier oben, ich wünsche dir den Mut gehabt, etwas anderes zu leben. Vielleicht ist das, wo du jetzt gerade drin bist, deine Aufgabe. Deine Familie oder wie gesagt, dein Job, der dich so nervt. Vielleicht ist dein Kollege, der einfach etwas von Gottes Liebe hören möchte. Vielleicht sind es deine Kinder, die dich nerven oder wie auch immer oder zu viel sind, denen du einfach Gottes Liebe mitgeben kannst. Es gibt so viele unendliche Beispiele, die man hier noch anführen könnte. Das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Entwickle ein Leitbild, welches Ewigkeitswert hat. Setzt euch damit auseinander. Was sind eure Zentren? Wo geht's hin? Was nehmt ihr mit in die Ewigkeit? Und was ist der Sinn? Gott hat einen Sinn mit dir. Gott hat dir eine Identität gegeben. Nutze sie.